Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Wie spielt man weiter Theater, wenn die wichtigste Bühne im Haus seit bald 2 Monaten durch einen Wasserschaden außer Betrieb gesetzt ist? Um dieses und weitere Hindernisse und warum das alles trotzdem noch immer viel Spaß macht, spreche ich gleich mit Carola Söllner vom Brandenburger Theater. Außerdem interessieren uns heute die vielen neuen Stücke mit jüdischen Themen auf den Theaterbühnen. Sie entwerfen gerade eine ganz neue Perspektive auf jüdisch sein in Deutschland. Brandenburg an der Havel, das ist die drittgrößte Stadt in Brandenburg und sie hat ein Theater mit einer über 200-jährigen Tradition. Bekannt ist das Haus unter anderem für die hier ansässigen Brandenburger Symphoniker. Ein festes Schauspielensemble gibt es hingegen schon seit den 90er Jahren nicht mehr. Theater wird aber natürlich trotzdem gespielt mit Gästen. Momentan allerdings unter sehr erschwerten Bedingungen, seitdem ein Wasserschaden beim Auslösen der Sprinkleranlage im Dezember erhebliche Schäden angerichtet hat. Und mitten hinein platzt nun auch noch eine Diskussion über die Zukunft des Hauses, nachdem sich eine prominente Brandenburgerin selbst als künftige Intendantin ins Spiel gebracht hat. Aktuell künstlerische Interimsleiterin des Brandenburger Theaters ist hingegen die Dramaturgin Carola Söllner, die jetzt am Telefon ist. Hallo.
Hallo Herr Elbira, guten Tag.
Frau Söllner, wie ist aktuell der Stand bei Ihnen am Haus? Gute 6 Wochen nach dem Wasserschaden. Kündigt sich schon wieder vorsichtig sowas wie Normalität an?
Leider nein, von Normalität sind wir noch weit entfernt. Es sind jetzt immer noch Trocknungsarbeiten im Gange. Wir haben ja mehrere 10.000 Liter Wasser in den Zuschauerraum des großen Hauses reinbekommen. Und jetzt sind sozusagen die erste Schicht Trocknung ist durch. Und jetzt geht's an die Trocknung des Materials unter dem Estrich. Es ist ganz wunderbar.
Ja, herrlich. Und das heißt, die ganze Zeit über ist der Spielbetrieb momentan in Ausweichspielstätten?
Der Spielbetrieb des großen Hauses, genau. Wir sind ja glücklicherweise in der Lage, dass wir auch noch unsere wunderbare Studiobühne mit immerhin ja auch 250 Plätzen haben. Die wird natürlich umso mehr gebraucht. Wir benutzen sie sowohl für Aufführungen oder Veranstaltungen, die im Groß geplant waren und die wir sozusagen irgendwie verkleinern konnten, als auch natürlich auch als Proberaum. Das Orchester probt da teilweise drin. Und wir gehen eben auch mit vielen Sachen in die Stadt an andere Orte.
Diese Wasserschäden sind ja so eine Art Dauerärgernis an den Theatern. Es hat kurz nach Ihnen die Kollegen in Bautzen erwischt. Es sind jetzt nur 2 Häuser in einer wirklich inzwischen langen, langen Reihe von Theatern, die in jüngerer Vergangenheit von Wasserschäden betroffen waren. Grund ist meistens das unbeabsichtigte Auslösen von Sprinkleranlagen, ohne dass es irgendein Feuerereignis gegeben hätte. Muss man das als Theater inzwischen einfach als Risikofaktor hinnehmen oder hat man irgendwelche Möglichkeiten, darauf einzuwirken, dass diese Technik vielleicht doch mal überdacht wird?
Also tatsächlich hat sich unsere Geschäftsführerin auch gemeinsam mit der Geschäftsführerin vom Rathenower Kulturhaus zusammengetan und die beiden werden sich genau darum bemühen, dass man mal anspricht, wie denn da eigentlich die Kriterien sind, wie diese Anlagen ausgelöst werden, ob die Automatisierung dieser Anlagen wirklich komplett sinnvoll ist. Da wird es hoffentlich auch einen Zusammenschluss von mehreren Häusern geben, die eben von solchen Schäden betroffen wurden in letzter Zeit und eben auch dann den Versuch da mit gemeinsamer Stimme auch gegenüber den sozusagen den Entscheidern über diese Richtlinien, über die Brandschutzrichtlinien aufzutreten.
Jetzt ist das Brandenburger Theater seit einigen Wochen nicht nur wegen des Wasserschadens in der Aufmerksamkeit. Es gibt auch noch parallel eine öffentliche Debatte um Zukunft, Ausrichtung und Qualität des Hauses. Die wurde ausgelöst durch die aus Brandenburg stammende Sängerin und Schauspielerin Anna Loos, die das Haus nach eigenem Bekunden gerne übernehmen würde. Hat das nicht auch was Gutes an sich, wenn auf einmal so viel über das eigene Haus gesprochen wird?
Also Aufmerksamkeit ist nie verkehrt. Es ist nur noch schöner, wenn über unser Programm gesprochen wird, in meinen Augen. Denn wir spielen wahnsinnig viel. Wir haben in der Spielzeit 23, 24, 361 Veranstaltungen gehabt. In der Spielzeit 24, 25, 357. Einmal knapp 53.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das nächste Mal 54.320. Die Zahl steht hier tatsächlich gerade. Das ist so wenig nicht. Und wir sind natürlich ein Haus, was durch die Umstrukturierung der Brandenburger Kulturlandschaft stark verkleinert worden ist. Wie Sie sagen, das einzige künstlerische Kollektiv, was hier fest angestellt ist, sind die Brandenburger Symphoniker. Und ich fände es natürlich wunderbar, wenn wir auf einmal wieder große Ensembles bekämen, am besten noch im Musiktheater ja auch, denn das würde sich ja anbieten für ein Haus mit einem Orchester. Allerdings sind das ja Dinge, die wahnsinnig viel Geld kosten und die auch ungeheuer viele weitere Maßnahmen noch nach sich ziehen würden. Wir bräuchten dann auch wieder Werkstätten, wir bräuchten dann auch festangestellte Maskenbildnerinnen, Maskenbildner und so weiter. Ich glaube leider einfach nicht, dass das in irgendeiner Form realistisch ist. Und was wir aber ja machen, speziell seit 2019, ist mit den vorhandenen Mitteln dem Haus wieder eine eigene künstlerische Identität geben. Mit professionellem Schauspiel, mit professionellem Musiktheater, nur ohne Festangestellte. Und das ist eben auch etwas, was man als punktgenaue und für die jeweiligen Produktionen spezifische Besetzungskultur werten kann. Wir können eben genau darauf reagieren, was machen wir für ein Stück und wie besetzen wir das Stück. Und wir arbeiten mit einem Pool aus wunderbaren Darstellerinnen und Darstellern, die eben immer wieder ans Haus kommen, sodass sich auch so ein Identifikationsmoment entwickeln kann. Vielleicht nicht genauso, wie wenn die Leute wirklich hier fest angestellt wären, aber der Charakter eines Ensembles hat sich hier sehr entwickelt in den letzten 4 Jahren. Und nicht nur innerhalb des Hauses, sondern eben auch in der Stadt. Und über all das, was sich hier in den letzten 4 Jahren bewegt hat, hätte meiner Meinung nach mehr gesprochen werden müssen. Und dass das so weggeschrieben wurde auch, hat dann doch auch tatsächlich zu einer gewissen Frustration geführt.
Sie sind jetzt selbst noch bis 2027 in jedem Fall interimistisch die künstlerische Leiterin. Also ganz so schnell wird sich an der Spitze des Theaters sowieso erstmal nichts ändern. Trotzdem, was braucht es denn, wenn Sie es mal selbst beschreiben würden, um so ein Haus zu leiten? Wie macht man gutes Theater in und für eine Stadt wie Brandenburg an der Havel?
Ich denke, indem man das Ohr sehr nah an den Leuten hat. Wir öffnen das Haus immer weiter für Veranstaltungen, die auch teilweise kostenlos sind. Zum Beispiel unsere Purple Lounge von den Symphoniekonzerten oder vor den Symphoniekonzerten. Das ist ein freies Format, wo man erst die Generalprobe fürs Symphoniekonzert anschauen oder anhören kann und dann eben noch bei uns im Foyer mit anderer Musik und den Symphonikern zusammensitzen kann und sich unterhalten kann. Das ist ein Format, was ganz toll angenommen wird. Und wir hören sehr genau hin, was die Leute brauchen und wollen. Und ich freue mich sehr darüber, dass der Wunsch nach mehr Schauspiel an uns herangetragen worden ist. Denn das ist natürlich auch das, woher ich sozusagen besonders komme. Auch da, es gibt so tolle Stoffe, auch Stoffe, die die Identität im Osten sozusagen behandeln, ohne eben immer in Nostalgie zu verfallen, sondern die auch über die heutige Problematik hier sprechen. Und sowas mehr zu machen, da bin ich sehr dabei. Wir wollen, wie gesagt, das Haus auch noch weiter öffnen mit Ausstellungen, mit einem offenen Foyer. Wir gehen ins Gespräch mit den Menschen. Wir nutzen auch den Wasserschaden, um jetzt eben immer weiter in die Stadt zu gehen. Also erstens, weil wir müssen tatsächlich, damit wir überhaupt spielen können. Aber natürlich ist das auch was ganz toll ist, dass man eben auch Unterstützung bekommt von verschiedenen Orten, die sagen, kommt zu uns, wir können hier dies und jenes leisten. Manches vielleicht auch nicht, man muss Kompromisse finden. Aber wir gehen in die Stadt. Man muss nah bei den Leuten sein.
Und Sie haben Ihr Publikum gerade schon angesprochen. Das ist ja auch für das Publikum eine echte Treueprüfung, so eine Situation, kann man sagen. Wie reagiert das darauf?
Das ist tatsächlich bislang ganz, ganz toll. Also da kann ich wirklich gar nichts sagen. Wir haben ja unser Neujahrskonzert in den Zirkus Busch verlegt, der eben noch vom Weihnachtszirkus aufgebaut war. Das heißt, wir hatten dann ein großes, schmissiges Symphoniekonzert im Zirkuszelt und die Leute waren völlig aus dem Häuschen. Dann kriegte man natürlich auch gleich E-Mails, können wir das nicht immer im Zirkus machen? Nein, denn der Saal klingt dann doch ein bisschen besser, aber es ist tatsächlich ein ganz tolles Echo und die Leute fragen nach, wo können wir denn jetzt hin und wo findet denn dies und jenes statt? Da ist ein sehr großer Support da. Und natürlich auch immer die Frage, wann geht es denn wieder weiter im Theater? Aber das können wir leider selber noch nicht beantworten.
Dann wünsche ich Ihnen aber, dass das alles bald wieder im gewohnten Rahmen und dann auf hoffentlich trockener Bühne stattfinden kann. Carola Söllner, Dramaturgin und künstlerische Leiterin am Brandenburger Theater, das von einem schweren Wasserschaden und auch Zukunftsdiskussionen geplagt wird. Frau Söllner, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Und die nächsten Schauspielvorstellungen am Brandenburger Theater, natürlich in der Ausweichspielstätte Clubhaus, die sind am 5., 7. und 8. Februar dann mit der Produktion Warten auf den Bus nach der Erfolgsserie von Oliver Bukowski. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Ende dieser Woche feierte das Monologstück Fake Jews von Noam Brusilowski am Deutschen Theater in Berlin Premiere. Eine Hochstaplergeschichte basierend auf wahren Begebenheiten. Es geht um einen deutschen Journalisten, der sich eine erfundene jüdische Biografie zulegt und sich damit einige Vorteile verschafft. Eine von vielen eher unbequemen Biografien zwischen jüdischer und deutscher Identität, die gerade auf den Theaterbühnen wie hier monologisieren, sich streiten, auch mal singen oder tanzen. Sie passen weder zum Klischee vom weisen Nathan, der noch immer das Bild vom jüdischen Menschen auf der Bühne prägt, und diese Geschichten sind auch ganz anders als die über heldenhafte und großmütige Holocaust-Überlebende, wie sie seit vielen Jahrzehnten die deutsche Erinnerungskultur dominieren. Im Theater verhandeln junge jüdische KünstlerInnen die Dinge jetzt ganz neu und rechnen mit einigen Lebenslügen ab, auch denen einer ganzen Gesellschaft. Gerd Brendel schaut für uns genauer hin.
Die neuen deutsch-jüdischen Heldinnen und Helden auf Bühnen in München und Berlin, sie sind unbequem und ihre Bühnengeschichten fangen im realen Nachkriegsdeutschland an. In East Side Story, a German Jewsical, im Berliner Maxim-Gorki-Theater von Lena Brasch, kehren die beiden Schwestern Renate und Gerda aus dem Exil zurück in das zerstörte Berlin.
Eine zerbombte Stadt, Kohlrabi-Beete und Kannibalengesichter.
An den Münchner Kammerspielen geht es in Zeit ohne Gefühle von Lena Korelik um die sogenannten Displaced Persons, Überlebende der Vernichtungslager, die zur gleichen Zeit in Camps teilweise jahrelang auf die Ausreise in die USA oder nach Israel warteten. Ein anderes Stück an den Kammerspielen erzählt von Philipp Auerbach. Als Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte war er
eine der wenigen, der für diese Wiedergutmachung und Entschädigung und das Weiterleben und die Alltagssorgen zuständig war.
So die Chefdramaturgin des Hauses, Viola Hasselberg.
Der extrem laut und sichtbar war und wirksam und am Schluss war er einsam wie niemand sonst.
Nach seiner Verhaftung und einer Anklage wegen angeblicher Veruntreuung.
Sagen Sie, würden Sie einen ganzen Abend im Theater zubringen, diesen Auerbach?
Auf der einen Seite die offizielle Wiedergutmachungs- und Erinnerungspolitik der Bundesrepublik, auf der anderen Seite unterschwelliger oder offener Antisemitismus im Alltag. Der Widerspruch wirkt bis heute. Vom Nachkriegsmünchen in das Berlin der Gegenwart. Auch Noam Brusilowski erzählt in seinem Monologstück Fake Jew, falscher Jude, von einem ziemlich unbequemen Juden oder vielmehr einem angeblichen Juden.
Ich konnte jetzt die ultimative Außenseite der Gesellschaft ein.
Moritz Kienemann in der Rolle des Fake Jew.
Mir war klar, meine Mitschüler hassten mich nicht, weil ich fett war. Oder ein Spacko, oder ein Arschloch, oder nee. Die hassten mich, weil ich Jude bin.
Es geht um das Verhältnis von Deutschen zum Judentum.
Regisseur und Stückeautor Noam Brusilowski.
Um einen Versöhnungswunsch, der auch ein bisschen psychotisch ist auf eine Art.
Aber vor allem geht es Brusilowski um die Frage,
wer darf was sagen und welche Identität muss man in einer Gesellschaft haben, um eine Meinung zu äußern. Und darum geht es nicht um eine große jüdische Frage, sondern eher um eine sehr aktuelle politische Frage. Wer darf was kritisieren und ab wann bedeutet es Antisemitismus?
Wer darf zum Beispiel Israel kritisieren? Nur die jüdischen Deutschen, wie zum Beispiel Noam Brusilowski? Und auf gar keinen Fall Deutsche mit Nazi-Hintergrund und erst recht nicht Deutsche mit Migrationshintergrund? Der Fake Jew wird am Ende des Stücks entlarvt, kurz nachdem er auf einer Pro-Palästina-Kundgebung eine flammende Rede gegen die israelische Regierung gehalten hat.
Das Stück geht gar nicht um Juden, also es geht um Deutsche, das ist das Thema.
Und zwar um Deutsche mit Nazi-Hintergrund, also um die Mehrheit der Deutschen, deren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern im Dritten Reich bestenfalls Mitläufer waren. Zeit ohne Gefühle, Play Auerbach an den Münchner Kammerspielen, die East Side Story am Maxim Gorki Theater und Fake Jew am Deutschen Theater Berlin. Sie hinterfragen das Selbstbild des geläuterten, bußfertigen Deutschlands. Einen blinden Fleck gibt es allerdings.
Die Migrationsgesellschaft hat eine andere Narration von deutscher Geschichte als die jüdische und auch natürlich als die der sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Und wie diese unterschiedlichen Erzählungen gerade in der Gegenwart aufeinanderprallen, hier auf den Straßen, in den Schulen und viel zu wenig im öffentlichen Diskurs, das zu sehen im
Theater,
das wäre sicherlich genauso spannend wie die deutsch-jüdischen Geschichten.
Gerd Brendel über aktuelle Stücke mit jüdischen Stoffen auf den Theaterbühnen.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspielerin Juliane Köhler für uns. Sie steht aktuell am Münchner Residenztheater im neuen Stück Die Rückseite des Lebens von Jasmina Reza auf der Bühne. Und das hier ist der Theatermoment, der ihr unvergesslich geblieben ist.
Meine geniale Stelle war in der Aufführung der Orestie von Aeschylus, inszeniert von Peter Stein. Das war, glaube ich, 1978, da war ich 13 und das war, glaube ich, eins meiner ersten Theaterstücke. Das dauerte 9 Stunden und das Stück begann mit Otto Sander als Bote. Und der saß ganz oben unter dem Giebel von der Schaubühne damals am Hallischen Ufer und sagte diesen Botenmonolog. Und das war so unglaublich fantastisch und so echt, dass ich in dem Moment wirklich hineingezogen wurde durch ihn in diese ganze wahnsinnige Orestie. Das war wirklich, das werde ich nie vergessen. Der hatte so eine ganz eindringliche Stimme. Und dieser Bote erzählt ja, was er erlebt hat und wo er gerade herkommt. Und der hat mich eingesogen, glaube ich, mit dieser Stimme und mit diesem Ausdruck, den er im Gesicht hatte. So was ganz Intensives. Ich konnte gar nichts anderes mehr denken. Und das war eigentlich nur dieser Schauspieler, der sich so mit dieser Rolle identifiziert hatte. Da war kein Zweifel dran, dass er das war, dieser Bote. Und das war, glaube ich, das, was mich so fasziniert hat. Wo ich dann dachte, ja, das ist toll, das will ich auch mal machen. Also jemanden so zu berühren auf der Bühne, dass er keine andere Wahl mehr hat, als mitzugehen.
Ein wirklich prägender Moment. Otto Sander in der legendären Inszenierung der Orestie von Peter Stein. Hier erinnert von der Schauspielerin Juliane Köhler. Und zum Schluss noch die wichtigste Personalmeldung der Woche. Das Schauspiel Leipzig bekommt eine neue Intendanz. Das Erfolgsteam vom Theater Magdeburg, dem Theater des Jahres, wechselt ab 2027 als Dreierspitze gleichberechtigt nach Leipzig. Eine erste Einordnung aus der Sendung Fazit von gestern Abend, die finden Sie online unter deutschlandfunkkultur.de.